Welche Bedeutung hat die Verklärung? Das ist unser Thema heute im Katechismus und dazu grüßt Sie alle herzlich Gregor Dornis zu dieser Sendung mit der Berliner Autorin, Lateinübersetzerin und Bloggerin Claudia Spärlich vom Blog katholischlogisch.wordpress.com. Punkt 110 ist das im Kompendium des Katechismus der katholischen Kirche, diese Frage, welche Bedeutung hat die Verklärung? Und das Kompendium antwortet wie folgt: In der Verklärung erscheint die Dreifaltigkeit. Der Vater in der Stimme, der Sohn als Mensch, der Heilige Geist in der leuchtenden Wolke. So paraphrasiert das der heilige Thomas von Aquin. Indem Jesus mit Mose und Elia über sein Ende spricht, zeigt er, dass seine Herrlichkeit den Weg über das Kreuz nimmt. Die Verklärung gewährt eine Vorahnung der Auferstehung und der Wiederkunft Christi in Herrlichkeit. Christi, wie es im Philipperbrief Kapitel 3 heißt, der unseren armseligen Leib verwandeln wird in die Gestalt seines verherrlichten Leibes. Soweit also das Kompendium des Katechismus. Wir hören dazu heute, wie gesagt, Claudia Spärlich. Danke schon jetzt dafür, Frau Spärlich. Wir freuen uns auf Ihre Gedanken.
Etwa eine Woche zuvor hatte Petrus bekannt: Du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus hatte ihm und uns zugesagt: Du bist Petrus, und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen. Und die Mächte der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Der Herr hat dann sein Leiden und seinen Tod angekündigt und den Einspruch des Petrus mit harschen Worten zurückgewiesen. Auf das Messiasbekenntnis des Petrus folgt eine klare Ansage an die Jünger: Wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es gewinnen. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber sein Leben einbüßt? Um welchen Preis kann ein Mensch sein Leben zurückkaufen? Der Menschensohn wird mit seinen Engeln in der Hoheit seines Vaters kommen und jedem Menschen vergelten, wie es seine Taten verdienen. So heißt es bei Matthäus und sinngemäß auch bei Markus und Lukas. Der Herr verheißt also keine faule Gemütlichkeit, kein Schlaraffenland, sondern fordert Einsatz, wenn es sein muss, bis zum Tod. Amen, ich sage euch, von denen, die hier stehen, werden einige den Tod nicht erleiden, bis sie den Menschensohn in seiner königlichen Macht kommen sehen. So steht es weiter bei Matthäus. Markus sagt, bis sie gesehen haben, dass das Reich Gottes in seiner ganzen Macht gekommen ist. Und Lukas, bis sie das Reich Gottes gesehen haben. Die alte Verheißung vom Messias, der das Reich Gottes bringen wird, vom Reich Gottes, das mit dem Messias kommen wird, soll sich erfüllen. Diese Aussagen werden oft so verstanden, als habe Jesus von seiner endzeitlichen Wiederkunft, vom Ende der Welt und dem Anbruch künftiger Herrlichkeit gesprochen. Aber das Kommen des Menschensohnes in der Hoheit seines Vaters und von Engeln begleitet, ist das zweite Kommen, von dem niemand außer dem Vater weiß, wann es sein wird. Das Kommen des Messias in seiner eigenen königlichen Macht, das Kommen des Reiches Gottes ist nicht dasselbe, auch wenn moderne Exegeten gern argumentieren, dass der Herr sich hier eben geirrt hat, dass er von dem unmittelbar bevorstehenden Ende dieser Welt ausging und erst in der jungen Kirche aus der Naherwartung eine Fernerwartung wurde. Dabei wird völlig außer Acht gelassen, was unmittelbar folgt: die Verklärung. Also die Offenbarung der Herrlichkeit Jesu vor einigen lebendigen Hörern der vorausgegangenen Rede. Die Verklärung wird übereinstimmend von Matthäus, Markus und Lukas beschrieben. Zeugen der Verklärung sind Petrus, der Fels der Kirche, und die Brüder Johannes und Jakobus. Drei Fischer, die Jesus spontan auf seinen bloßen Ruf hin gefolgt waren, übrigens drei keine immerfort sanften Menschen. Petrus sollte später versuchen, den Herrn mit Gewalt zu befreien. und seine Arbeitskollegen, von Jesus als Donnersöhne tituliert, hatten einst gefragt, ob sie Feuer auf eine ungläubige Stadt regnen lassen sollten. Drei, die Jesu Lehre nicht mühelos annehmen und die ihm doch folgen, aus Liebe, die sich in härtester Prüfung bewähren soll. Drei, die hier bereits für die Kirche stehen, drei Jünger, einer von ihnen der Fels der Kirche. Nach dem Zeugnis des Evangeliums nimmt Jesus nur sie mit auf einen hohen Berg. Lukas gibt den Grund an, um zu beten, und erwähnt als einziger ein vielleicht etwas peinliches Detail, nämlich die Müdigkeit der Jünger. Die Einheitsübersetzung und viele andere erwecken hier den Eindruck tief schlafender und plötzlich aufwachender Jünger. Allerdings heißt es im griechischen Text in wörtlicher Übersetzung: Petrus aber und die mit ihm waren, waren beschwert vom Schlaf, völlig wach werdend aber sahen sie seine Herrlichkeit und zwei Männer, die mit ihm sprachen. Ob beschwert vom Schlaf, bebaremenoi hypno im Original, gravati somno in der Vulgata, tatsächlich den tiefen Schlaf bedeutet, den die gängigen Übersetzungen behaupten, ist fraglich. Vermutlich waren sie nur ein bisschen kaputt vom Aufstieg. Wenn es der Tabor ist, wofür es gute Argumente gibt, sind es vom Fuß bis zum Gipfel 5 Kilometer ziemlich steil bergauf. Und schläfrig oder schlaftrunken wären bessere Übersetzungen. Petrus aber und die mit ihm waren, waren schläfrig, wurden aber hellwach, als sie seine Herrlichkeit sahen und zwei Männer, die mit ihm sprachen. Jedenfalls sehen und hören sie nun den Herrn in blendend weißem Licht, mit strahlendem Antlitz und zwei ebenfalls in Herrlichkeit erscheinende Männer, die sie intuitiv als Moses und Elias identifizieren und die mit ihm sprechen. Das Thema dieses Gesprächs erwähnt nur Lukas. Sie sprechen über sein Ende, das sich in Jerusalem erfüllen soll. Das Prophetenbuch Maleachi, die Beschreibung von Endzeit und Endgericht, beginnt mit der als Gotteswort gekennzeichneten Aussage: Ich liebe euch, spricht der Herr. Maleachi beschreibt dann rechte und falsche Gottesverehrung, Endzeit und Endgericht und schließt mit den Worten: Denkt an das Gesetz meines Knechtes Moses. Am Horeb habe ich ihm Satzung und Recht übergeben, die für ganz Israel gelten. Bevor aber der Tag des Herrn kommt, der große und furchtbare Tag, seht, da sende ich zu euch den Propheten Elias. Er wird das Herz der Väter wieder den Söhnen zuwenden und das Herz der Söhne ihren Vätern, damit ich nicht kommen und das Land dem Untergang weihen muss. Auf dem Berg der Verklärung wendet sich stellvertretend für alle das Herz des Vaters dem Sohn zu und das Herz des Sohnes dem Vater. In der Verklärung wird auch die Liebe zwischen Vater und Sohn als Leuchten und im Sprechen sicht- und hörbar. Und damit wird auch das angebrochene Reich Gottes auf Erden sichtbar. Der Gesetzgeber und der Prophet, Anfang und Ziel des Bundesschlusses, wissen bei Jesu Verklärung um seine Göttlichkeit und offenbar auch um die Notwendigkeit seines Opfertodes. Die Jünger haben Moses und Elias erkannt, wissen, worüber sie mit dem Herrn gesprochen haben. Als fromme Juden kennen sie Maleachis Verheißung, die sich hier erfüllt. Elias soll vor dem Tag des Herrn kommen, und so geschieht es hier. Und warum Moses? Zunächst einmal, Moses und Elias sind die letzten im Alten Testament erwähnten Namen. Von Moses heißt es in Exodus 34: Moses blieb dort beim Herrn 40 Tage und 40 Nächte. Er aß kein Brot und trank kein Wasser. Er schrieb die Worte des Bundes, die 10 Worte, auf Tafeln. Und von Elias heißt es in 1 Könige 19: In der Wüste habe ein Engel ihn mit Brot und Wasser gestärkt, und er sei dann ohne weitere Nahrung weitergegangen. Da stand er auf, aß und trank und wanderte, durch diese Speise gestärkt, 40 Tage und 40 Nächte bis zum Gottesberg Horeb. Beide haben sich also durch 40-tägiges Fasten auf eine Gottesbegegnung vorbereitet. Wir können dies als Vorausbild auf das 40-tägige Fasten Jesu verstehen. Noch wichtiger aber scheint mir, wofür beide stehen. Moses steht für den Anfang des Bundes, Elias für seine Erfüllung. Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich hier drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Moses und eine für Elias. Petrus liebt Jesus, er wünscht nichts mehr, als dass es dem Meister gut geht und er seine Sendung erfüllt, aber bitte ohne Schaden zu nehmen. Das scheint hier möglich. Der Herr ist als Messias offenbar, Moses und Elias sind da, dann kann man jetzt Sukkot feiern, das Laubhüttenfest, und zwar gleich hier, nicht in Jerusalem, wo Jesus in Gefahr wäre. Übrigens ganz gleich, ob es nun der Tabor oder ein anderer Berg war, Jerusalem, der richtige Ort für Sukkot, liegt keinesfalls direkt neben irgendeinem Berg, abgesehen von den Bergen in seinem Stadtgebiet. Sie hätten es nicht am selben Tag erreicht. Petrus meint also, dass man auf diesem Berg, je nachdem welcher Berg es nun ist, in 2 bis 3 Tagen mit dem Laubhüttenfest beginnen kann. Er will es dem Meister gemütlich machen, oder?
Das ist der Katechismus bei Radio Horeb, heute mit Claudia Sperlich, Schriftstellerin und Bloggerin aus Berlin. Thema: Welche Bedeutung hat die Verklärung Jesu?
Das Johannesevangelium erwähnt zwar die Verklärung nicht, spricht aber davon, dass Jesus während der Festwoche zunächst in Galiläa bleibt, mitten in der Festwoche aber im Tempel lehrt und dass sein Fernbleiben ebenso wie sein Lehren Kontroversen auslöst. Die Chronologie bei Johannes macht deutlich, dass es das letzte Sukkot vor seiner Kreuzigung ist. Es lohnt sich zu lesen, was alles zwischen diesem Sukkot und dem Pessach geschieht. Matthäus, Markus und Lukas erwähnen wiederum das Laubhüttenfest nur in diesem einen Satz des Petrus andeutungsweise. Sie sagen, wie Petrus wollte, dass Jesus Sukkot feiert, und Johannes sagt, wie Jesus tatsächlich Sukkot feierte. Der fromme Jude Jesus will Sukkot in Jerusalem begehen, der fromme Jude Petrus will es dem geliebten Meister ausreden, und er hat mit der Anwesenheit von Moses und Elias nicht den schlechtesten Grund dafür. Sukkot, das Laubhüttenfest, ist eine Art Erntedank- und Wallfahrtsfest, hat aber zugleich Bezug zum messianischen Zeitalter. Vorgeschrieben ist es in Deuteronomium 16, das Laubhüttenfest sollst du 7 Tage lang feiern, nachdem du das Korn von der Tenne und den Wein aus der Kelter eingelagert hast. Du sollst an deinem Fest fröhlich sein, du, dein Sohn und deine Tochter, dein Sklave und deine Sklavin, die Leviten und die Fremden, Waisen und Witwen, die in deinen Stadtbereichen wohnen. 7 Tage lang sollst du dem Herrn, deinem Gott, das Fest feiern, an der Stätte, die der Herr auswählt. Wenn dich der Herr, dein Gott, in allem gesegnet hat, in deiner Ernte und in der Arbeit deiner Hände, dann sollst du wirklich fröhlich sein. Sacharja betont den messianischen Charakter. Doch wer dann übrig bleibt von allen Völkern, die gegen Jerusalem gezogen sind, wird Jahr für Jahr hinaufziehen, um den König, den Herrn der Heere, anzubeten und das Laubhüttenfest zu feiern. Wer aber nicht nach Jerusalem hinaufzieht von allen Stämmen der Erde, um den König, den Herrn der Heere, anzubeten, bei dem wird kein Regen fallen. Wenn das Volk Ägyptens nicht hinaufzieht und nicht zu ihm kommt, so ereilt es der gleiche Schlag, den der Herr gegen alle Völker führt, die nicht hinaufziehen, um das Laubhüttenfest zu feiern. Das wird die Strafe Ägyptens sein, und die Strafe aller Völker, die nicht hinaufziehen, um das Laubhüttenfest zu feiern. Alle, auch die ehemaligen Feinde Israels, sollen in der messianischen Zeit Anteil an der Überfülle des Laubhüttenfestes haben, wenn sie den einen Gott anbeten. Vor diesem Hintergrund ist die spontane Idee des Petrus, das Laubhüttenfest hier und nicht in Jerusalem zu feiern, gar nicht mehr so nur gemütlich, nur beschützend, auch wenn diese Gedanken hineinspielen. Hier wollen wir feiern 7 Tage lang. Da ist auf einmal Petrus scheinbar der, der neue Wege beschreitet, der das Gesetz als Richtschnur sieht, aber nicht als Fessel, der den Anbruch des messianischen Zeitalters sieht und Jesus, der Messias, antwortet nicht einmal. Sie werden bald darauf feiern, in Jerusalem, trotz aller Gefahr, und er wird im Tempel lehren. Denn so schön und auch plausibel der Vorschlag mit dem sofortigen Hüttenbau klingt, Petrus will den Menschenwillen durchsetzen und steht damit Gottes Willen entgegen. Petrus bleibt aber dennoch nicht ohne Antwort. Eine Wolke senkt sich herab, aus der die Stimme des Vaters zu hören ist, mit fast den gleichen Worten, die er bei Jesu Taufe schon sagte. Die Wolke ist im Alten Bund Zeichen der Anwesenheit Gottes. Eine Wolkensäule führt Israel durch die Wüste. In Levitikus 16 sagt der Ewige, er werde manchmal im Zelt des Heiligtums in einer Wolke erscheinen. Laut Numeri 11 kam der Herr in einer Wolke zu Moses, um mit ihm zu reden. Im ersten Buch der Könige lesen wir, dass eine Wolke den neu errichteten Tempel erfüllte. Jesus wird bei seiner Himmelfahrt von einer Wolke aufgenommen und er wird, so verheißt es die Offenbarung des Johannes, auf Wolken wiederkommen in Herrlichkeit. Der unsichtbare, allmächtige Vater offenbart seine Gegenwart und bleibt zugleich unserem Blick entzogen. Die Stimme vom Himmel, die bei der Taufe zu hören war, geben Markus und Lukas an mit »Du bist mein geliebter Sohn«, an dir habe ich Gefallen gefunden, und Matthäus mit, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Gefallen gefunden habe. Der Evangelist Johannes lässt den Täufer Johannes sagen, ich sah, dass der Geist vom Himmel herabkam wie eine Taube und auf ihm blieb. Nun, bei der Verklärung, sagt die Stimme aus der Wolke nach Lukas, das ist mein auserwählter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Nach Markus, das ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Und nach Matthäus, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Gefallen gefunden habe, auf ihn sollt ihr hören. Die nachdrückliche Forderung, auf ihn sollt ihr hören, ergeht zugleich mit der Sichtbarmachung von Jesu Göttlichkeit. Hier wird die Dreifaltigkeit erfahrbar. Der Sohn strahlt in einem ungeahnten Licht, der Geist spricht aus ihm zu Gesetz und Prophet, und Gesetz und Prophet antworten ihm, selbst von ihm erfüllt. Der Vater spricht mit Macht und Autorität aus der Wolke, unsichtbar und gewaltig und sich selbst treu. Was er bei der Taufe des Sohnes gesagt hat, bestätigt er hier. Den überwältigten Jüngern sagt Jesus wieder einmal, habt keine Angst, und steht wieder allein vor ihnen. Er gebietet ihnen, so lange nicht von diesem Ereignis zu sprechen, bis er von den Toten auferstanden ist. Ebenso hat er kurz vorher geboten, niemandem zu sagen, dass er der Messias ist. Er muss erst auferstanden sein, bis alles öffentlich werden darf. Offenbarung der Göttlichkeit Jesu, Verklärung in unfassbarer Schönheit und Fülle, kurz vor dem 7-tägigen Erntedank- und Wallfahrtfest, dann eine dichte Zeit von Lehre und Heilungen, die verdeutlicht, was die Jünger noch nicht sagen dürfen, er ist der Messias, von dem verheißen ist, dass er heilt und lehrt und das Reich Gottes verkündet. Und dann sein Tod und seine Auferstehung während des 7-tägigen Pessach, das ebenfalls ein Dank- und Wallfahrtsfest ist. Mit der Verklärung beginnt der letzte Abschnitt seines irdischen Lebens. Die Verklärung ist ein Hinweis auf die Dreifaltigkeit, auf Jesu Gottheit, auf Jesu Auferstehung und durch die Begegnung mit Moses und Elias auf das ewige Leben. Jesus ist Gott. Das zeigt sich im Zusammenhang mit 2 7-tägigen Festen, die eine dichte Zeit seines heilsamen Wirkens und auch der zunehmenden Spannungen zwischen seinen Hörern und Gegnern umklammern. Auf ihn, den Auferstandenen, will ich hören.
Um die Verklärung Jesu ging es heute im Katechismus bei Radio Horeb. Wir hörten Gedanken und Auslegungen dazu von der Berliner Schriftstellerin, Lateinübersetzerin und Bloggerin Claudia Sperlich. Welche Bedeutung hat die Verklärung? Dazu finden Sie auch Hinweise in unserem Infofeld zur Sendung im Tagesprogramm, das rechteckige Kästchen neben der Sendung. Da finden Sie Hinweise, wo das im Einzelnen im Katechismus zu finden ist. Und dort finden Sie auch einen Hinweis zunächst auf den Blog von Claudia Sperlich, nämlich katholischlogisch.wordpress.com, katholisch logisch in einem Wort und dann .wordpress.com, und auch auf Literatur, auf Bücher von Claudia Sperlich, unter anderem der Band Lass mich bekennen deine Mandelblüte und die historische Novelle Archipoeta, der Erzdichter. Mein Name ist Gregor Dornis, ich danke Ihnen allen hier fürs Dabeisein und vor allem danke an die Dichterin Claudia Sperlich, die eben jetzt noch zum Ausklang dieser Sendung als Dichterin zu Wort kommt.
Zuletzt ein Lied aus meiner Feder, nach der aus dem Gotteslob bekannten Melodie aus meines Herzens Grunde.
Mit Moses und Elias.
Mit Moses und Elias auf Bergeshöhen stand der Christus, der Messias, des Vaters Mund und Hand.
Des Vaters Mund und Hand. Sie haben den erkannt, der das,
Sie haben den erkannt, der das Gesetz erfüllte, und Gott, der Vater, hüllte ihn in ein Lichtgewand.
In ein Licht gewandt.
Die Welt lässt sich betören durch alle Zeiten schon, so kann sie viel zerstören, doch nicht den Gottessohn. Sein freundliches Gebot, einander nur zu lieben, ist immer wahr geblieben und stärker als der Tod. Ich will dir Hütten bauen in meiner Seele Raum, aus Liebe und Vertrauen, aus Laub vom Lebensbaum. Mein Jesus, sei bei mir und lass bei dir mich leben. Ich will dir alles geben, was ich bekam von dir. Wenn ich mich selbst verfehle, was soll ich mit der Welt? Ist doch die Menschenseele mehr wert als alles Geld. Wer lässt sein Leben ganz in Gottes guten Händen, zu dem wird Gott sich wenden, dem schenkt er seinen Glanz.